SRF 2 Kultur.
Der Pritzker-Preis ist so etwas wie der Nobelpreis für die Architektur. Er wird jährlich verliehen, ist mit $100.000 dotiert und dieses Jahr geht die Auszeichnung an den Japaner Toyo Ito. Ich habe mich mit Hubertus Adam, Architekturkritiker und Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums, unterhalten und ihn gefragt, was denn das Charakteristische an den Bauten von Toyo Ito ist.
Ich glaube, es ist eine gute Wahl, weil es wirklich ein sehr experimenteller Architekt ist. Toyo Ito ist eigentlich schon in den 70er Jahren bekannt geworden, auch außerhalb von Japan. Und hat dann 2001 ein wirklich Meisterwerk gebaut der zeitgenössischen Architektur. Das ist die Mediathek, also ein Medienzentrum in Sendai. Das ist eine Stadt nördlich von Tokio. Diese Mediathek, bei der er eben eigentlich etwas wirklich schafft, einen sehr rationalen, klaren Bau mit Betondecken, der durchbrochen wird von schlauchartigen Tragwerkstrukturen, die die vertikalen Verbindungen darstellen. Das ist ein wirklich sehr spannendes Gebäude.
Das auch sehr leicht aussieht, wenn man es im Internet anschaut.
Es ist auch sehr leicht, ja. Also es ist natürlich auch ein schweres Gebäude, aber er schafft es eben wirklich, mit diesen Themen der Transparenz umzugehen. Und es interessiert ihn auch diese neuen Medien beispielsweise, für die dieses Gebäude in einem Haus ist. Und das hat ja schon sehr früh begonnen, eigentlich in den 80er Jahren, dass er einen Turm, sogenannten Turm der Winde in Yokohama errichtet hat. Das ist eine Art von Medienarchitektur, kann man sagen, die letztlich gar keine Funktion hat. Aber diese Ideen von Virtualität und Architektur entscheidend vorangebracht hat und auch international sehr stark rezipiert wurde.
Jetzt haben Sie gesagt, Hubertus Adam, Toyo Ito sei ein experimenteller Architekt. Woran erkennt man einen Bau von Toyo Ito?
Er ist sehr interessiert an Nachbardisziplinen, also zum Beispiel an biologischen Phänomenen, an strukturellen Phänomenen. Und er versucht eigentlich Entsprechungen zu finden, wie man biologische Strukturen, so zum Beispiel Bäume, in Architektur übertragen kann. Also es gibt zum Beispiel ein Fashion-Gebäude für das Label Tod's in der Omotesando Road in Tokio und da werden eigentlich Baumstrukturen wie in Beton übertragen. Und das ist ein sehr faszinierendes Bild auch an der Fassade, das dann entsteht.
Jetzt hat Toyo Ito in Venedig an der Architekturbiennale den japanischen Pavillon bespielt und wurde dafür auch ausgezeichnet. Er hat den Goldenen Löwen bekommen. Architecture Possible Here, Homes for All hieß die Arbeit. Und es ging um neue Wohnformen bzw. um den Wiederaufbau von Häusern nach dem Tsunami in Japan. Können Sie dazu etwas sagen?
Ja, ich denke, das ist eben auch etwas, was die Jury mit in Erwägung gezogen hat, dass bei Toyo Ito auch immer, er ist nicht nur der Architekt, der baut, sondern er ist auch ein wichtiger Kommunikator und Inspirator, gerade für die jüngere Architektengeneration in Japan, die eigentlich durch ihn erst bekannt geworden ist. Also zum Beispiel das Team Sana'a, was ja im Westen sehr bekannt ist, auch jetzt zum Beispiel durch den Louvre-Erweiterungsbau, den neuen Louvre in Lens. Das sind Architekturbüros, die eigentlich durch Toyo Ito erst gefördert worden sind und er ist nicht nur dieser Kommunikator und Inspirator, sondern er versteht auch Architektur als ein soziales Anliegen. Und ich glaube, dafür ist diese Homes for All ein gutes Beispiel dafür, weil er dort etwas versucht. Es geht nicht darum, dass er jetzt dort wieder aufbaut, sondern er ist eigentlich derjenige, der dieses Programm lanciert und mit ganz vielen verschiedenen Architekten zusammenarbeitet, auch gerade der jüngeren Generation. Und das Spezielle dabei ist, dass diese Architekten in Japan auch mit den Bewohnern zusammenarbeiten. Toyo Ito hat das in seiner Beschreibung dieses Beitrags von Venedig eigentlich sehr schön zusammengefasst. Er schreibt nämlich, es geht ihm darum, warum ein Gebäude entsteht und für wen. Also es geht eigentlich auch um die Frage der Partizipation. Und das sind ja soziale und moralische Anliegen, die leider in der Zeit der heutigen Star-Architektur oft ins Hintertreffen geraten.
Jetzt ist zum sechsten Mal die Auszeichnung, also der Pritzker-Preis, an einen japanischen Architekten gegangen. Was machen die Japaner so gut? Was ist der Unterschied zu westlichen Bauweisen?
Ich denke, es geht in der japanischen Architektur, die wurzelt natürlich in einer ganz anderen Tradition und das macht es vielleicht auch gerade im Westen reizvoll. Es geht also natürlich immer, spielt auch die Tradition des japanischen Hauses eine Rolle und dieses japanische Haus ist ja immer sehr leicht gebaut, ist eigentlich transparent, sodass man Durchblicke hat, im Gegensatz zu den eher massiven Bauten im Westen. Und das ist eine Inspiration, die natürlich in der heutigen Zeit auch sehr gut korreliert mit Vorstellungen auch von minimalistischer Architektur, die hier im Westen, und jetzt kann man auch gerade von der Schweiz sprechen, sehr präsent ist. Und das, denke ich, verzahnt sich auf eine sehr gute Weise mit westlichen und, sage ich mal, japanischen, also östlichen Vorstellungen, sodass das für uns hier auch eine extrem spannende Architektur ist. Und ich glaube, daran zeigt sich eben auch, dass der Pritzker-Preis wirklich in den letzten Jahren relativ oft an japanische Teams vergeben worden ist.
Jetzt geht es nach Indien. Die Vergewaltigung einer Schweizer Touristin in Indien hat großes Entsetzen ausgelöst und große Aufmerksamkeit erregt. Keine Schweizer Zeitung kommt heute ohne diese Schlagzeile aus. Ich habe mich darüber mit Rupa Mukherjee unterhalten. Die Inderin arbeitet beim Schweizer Hilfswerk Helvetas. Ich habe Rupa Mukherjee gefragt, wie sie die große Aufmerksamkeit beurteilt, die dieser jüngste Fall einer Vergewaltigung in Indien erregt hat.
Das ist kein Einzelfall, der Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wie Sie wissen, gab es den anderen Vergewaltigungsfall vor ein paar Monaten, als das junge Mädchen im Bus vergewaltigt und ermordet wurde. Und bereits damals war die Bevölkerung in Indien wütend. Leider ist Gewalt an Frauen ein Problem, das in meinem Land immer wieder vorkommt. Und alle Schichten, gebildete und weniger gebildete Männer und Frauen, sind wütend über Vergewaltigungen. Just in diesem Moment diskutiert übrigens das indische Parlament ein Gesetz gegen Vergewaltigung, Voyeurismus und Belästigungen. In Indien ist die Bevölkerung vereint, um gegen Gewalt an Frauen vorzugehen.
Frauen sind immer wieder Opfer sexueller Gewalt, nicht nur in Indien. Hat es Sie irritiert, dass ausgerechnet dieser Fall einer vergewaltigten Schweizerin so viel mediale Aufmerksamkeit bekommt?
No, I was not at all irritated. I feel it is good that these aspects are being discussed with so.
Ich finde es richtig, dass diese Fälle mit so viel Wut und Leidenschaft diskutiert werden. Ich hoffe, dass dieser Fall den Anstoß gibt, strengere Gesetze zu erlassen. Jede Frau sollte sich so bewegen und verhalten können, wie sie es für richtig erachtet. Ich bin dagegen, dass man bei den Opfern nach möglichen Gründen sucht. Man sollte beim System ansetzen und fragen, warum sie nicht genügend Schutz zur Verfügung stellen.
Wäre die indische Gesellschaft in gleicher Weise empört, wenn es sich um eine arme Frau aus einer tiefen Kaste handeln würde?
So it's happened at a moment where any such episode, whether of an Indian person or a foreigner.
Die Diskussion im Land ist dermaßen hitzig, dass jede Gewalttat gegen eine Frau starke Reaktionen ausgelöst hätte. Die Vergewaltigungen in der fernen und nahen Vergangenheit sind Thema im Fernsehen und in anderen Medien. Die Wut gegen die gewalttätigen Männer hat nichts damit zu tun, dass das Opfer eine Schweizerin ist, sondern damit, dass es schon wieder zu einer solchen Tat kommt.
It has happened at a time when people are very, very angry and upset in India.
Was ist denn der Status ausländischer Frauen in Indien? Besitzen die per se eine Art sexuelle Konnotation?
No, absolutely not. No, I mean there is some talk about, you know, how people should dress or.
Nein, überhaupt nicht. Man spricht jetzt darüber, wie Frauen sich zu kleiden haben, wie sie sich verhalten sollen. Doch ich glaube, es ist Aufgabe der Gesellschaft, jede Frau zu schützen, egal wie sie sich kleidet. Und das ist ebenfalls Teil der Diskussion in Indien, dass man aufhört, Schuld beim Opfer zu suchen. Ich sehe nicht, warum eine moderne Frau provokativ sein sollte, überhaupt nicht. Jede Frau darf sich so verhalten, wie sie möchte. Jetzt geht's um Gesetze und höhere soziale Verantwortung. Die Zeit, in der Opfer verantwortlich gemacht wurden für das, was ihnen angetan wurde, diese Zeit ist vorbei.
Ich fühle mich sehr stark, dass die Phase des Blaming der Victim für was passiert ist vorbei. Und jetzt müssen die Leute look at better laws, better social responsibility, and we must stop blaming the victim.
Das Himmelfahrtskommando, ein Schweizer Film, der jetzt ins Kino kommt. Ein Film, der mit einem Mini-Budget von 100.000 Franken produziert wurde. Laien sowie Schweizer Filmstars wie Beat Schlatter und Walter Andreas Müller spielen mit in diesem Schweizer Western, der am Walensee spielt. Michael Sennhauser, Sie haben den Film bereits gesehen. Was ist denn die genaue Handlung?
Ja, die Handlung folgt dem Buch des Journalisten Stefan Milius. Es ist die Geschichte einer kleinen Gemeinde am Walensee, die erhält unverhofften Reichtum durch eine amerikanische Hippie-Sekte, die da einzieht und offensichtlich viel Geld mitbringt. Aber dann passiert etwas, der Minibus dieser Sekte explodiert und sämtliche Sektenmitglieder auf einmal sind tot. Und nun hat das Dorf ein Problem. Sie möchten weiterhin von dem Geld profitieren, tun also so, als wäre nichts passiert, bis weitere Sektenmitglieder aus den USA eintreffen. Und jetzt müssen sie sich etwas einfallen lassen in dem kleinen Dorf. Sie spielen diesen Leuten vor, die Sekte wäre noch da. Und das wird immer komplizierter und immer tödlicher. Und zum Schluss sind tatsächlich fast alle tot.
klingt nach einer guten Story. Eine gute Story mit 100.000 Franken gemacht. Ist das denn möglich, dass man mit einem so kleinen Budget einen guten Film drehen kann?
Ja, möglich wäre es wahrscheinlich schon, aber es ist tatsächlich nicht ganz gelungen. Es ist ein Himmelfahrtskommando, was Sie da versucht haben. Stefan Milius, der Autor, und der Filmemacher, der St. Galler Regisseur Dennis Ledergerber, die haben sich viel vorgenommen. Der Film erinnert vom Plot her so ein bisschen an Dürrenmatt, der Besuch der alten Dame, ähnliche Grotesken in der Schweiz angesiedelt, möchte aber gleichzeitig so etwas sein wie ein Tarantino-Film, also aus dem Alltag heraus kommen dann wirklich blutige Szenen hervor und das funktioniert auch hin und wieder ganz gut und die Schauspieler wie Walter Andreas Müller, ein absoluter Vollprofi, haben praktisch ohne Gage gespielt, sind auch voll präsent und das ist einer der Problempunkte des Films. Wenn man einem Walter Andreas Müller zusieht auf der Leinwand, der kann die linke Augenbraue hochziehen und es ist spannend und gleichzeitig sind Laiendarsteller im gleichen Bild und wenn die nur schon den Mund aufmachen, funktioniert es eben nicht mehr wirklich und das liegt in erster Linie am Drehbuch. Also das Hauptproblem dieses Films ist das Drehbuch, das ist nicht ausgearbeitet genug, das Ganze wirkt wie eine Dorfposse und ein bisschen wie Dorftheater auf technisch höchst hohem Niveau, das muss man schon sagen.
Glauben Sie, also wagen Sie eine Prognose zu stellen, Michael Sennhauser, glauben Sie, der Film wird floppen oder könnte es doch zu einem Erfolg kommen?
Der Film wird wahrscheinlich so einen Lokalbonus bekommen, wie andere Filme in der Schweiz auch schon. Es gab vor ein paar Jahren in Basel-Land diesen Film, der Bachpfadli, also die Geschichte vom Welthund. Das halbe Oberbaselbiet hat in dem Film mitgespielt und deswegen wollten auch alle ihre Verwandten sehen in dem Film. Hier wird es ganz ähnlich sein. Die halbe Ostschweiz war dabei beteiligt, es ist viel Goodwill geflossen und es braucht ja auch einen riesen Aufwand, auch einen schlechten Film zu machen und viele Leute sind daran beteiligt. Deswegen würde ich sagen, die lokale Begeisterung, die trägt den Film wahrscheinlich schon, aber dass man so einen Film dann in der ganzen Deutschschweiz rausbringt, als richtigen großen Kinostart, das ist schon ein Wagnis und ob das funktioniert, das wage ich zu bezweifeln. Es bleibt Dorftheater auf einem technisch guten Niveau.
Und der Kinostart, der ist am kommenden Donnerstag und zwar heißt der Film Das Himmelfahrtskommando. Viele interessieren sich für sie, für Expats, Headhunters, Wirtschaftsbosse, global tätige Unternehmen und Theater. Im Theater Neumarkt in Zürich steht eine Produktion auf dem aktuellen Spielplan, die die Zürcher Expats unter die Lupe nimmt. Das Theater Basel zieht nun nach und folgt Schweizer Expats nach China. Expats, Eidgenossen in Shanghai heißt der Abend und hat am Samstag Premiere. Dagmar Walser war für uns dabei.
Treffpunkt ist das Dorint Hotel, ein Messehotel in Kleinbasel, das sich derzeit ganz chinesisch gibt. In der Lobby ein farbenfroher Empfangsschalter mit roten Laternen und goldenen Winkekätzchen. Willkommen in Shanghai. Das Publikum wird in Gruppen aufgeteilt. Ich bin Büffel. Andere kleben sich einen Affen, eine Schlange oder einen Drachen an den Pullover. Fahren Sie mit dem Fahrstuhl auf die Etage 5 und nehmen Sie in der Mahjong-Runde Platz. Und warten Sie, sagt uns unser Reiseplan auf Papier. Und nach einer Weile werden wir dort tatsächlich abgeholt.
Hallo. Sind Sie Gruppenbüffel? Ja? Die Büffel dürfen jetzt bitte zu uns kommen. Ja?
Niki und Florian laden uns in ihr Zimmer zu einem Aperitif ein. Sie seien froh, dass es wieder einige geschafft haben. Wir sind die neuesten Schweizer Expats in Shanghai.
Ja, ich freue mich, hier ein paar frische Gesichter zu sehen. Ne? Das ist ja mutig, muss ich auch sagen. Ja, ja, ich bin jetzt seit geraumer Zeit dabei, Leute in der Schweiz zu suchen. Die meisten wollen nicht. Ne? Diese Hemmschwelle packen die nicht irgendwie.
In der Ferne kommt man sich schnell nahe. Und so erfahren wir bei Popcorn und süßem Sekt nicht nur, dass die Chinesen in der Freizeit vor allem essen und shoppen, sondern kriegen auch mit, dass Niki und Florian in China viel zu streiten haben. Über die schlechte Luft etwa oder die Vor- und Nachteile von starken Hierarchien. So geht es weiter. Der Streit eskaliert, wir verlassen die beiden, suchen unsere nächste Station. Von einer Etage zur nächsten treffen wir an unterschiedlichen Zimmern Schweizer Expats. Beziehungsweise Schauspieler und Schauspielerinnen, die die Expats spielen, die die Autorin Gesine Schmidt in China getroffen hat. Aus ihren Recherchen hat sie eine kluge Textcollage zusammengestellt, die sorgfältig persönliche Erfahrungen und kulturelle Überlegungen vereint. Im Spiel werden sie mal überzeichnet, mal eher präsentiert, mit Spiellust und Ernsthaftigkeit. Da verzweifelt etwa die Projektleiterin eines großen Architekturauftrags auf Zimmer 525 nicht nur am Lehmboden in Shanghai, sondern auch an der Mentalität der Chinesen.
Die Chinesen sind extrem flexibel, die formulieren immer alles sehr offen. Bei denen ist es eben halt nicht so klar. Es gibt auch keine Datenkultur, es gibt keine Checklisten.
Später erzählt im Foyer der Pastor der deutschsprachigen christlichen Gemeinde Shanghai, weshalb so viele Ehen hier auseinandergehen. Und wir lernen sogar den Schweizer Konsul kennen, der nicht nur von der Fremdheit der Chinesen, sondern auch über Gemeinsamkeiten spricht.
Wir Schweizer sind ziemlich pragmatisch veranlagt, oder? Und die Wirtschaft ist uns wichtig. Ist bei den Chinesen auch der Fall. Wir sind businessorientiert, die Chinesen auch.
Die Werte seien andere, aber...
Die Chinesen haben ihre Wertordnung ein bisschen anders angeordnet als wir. Klar, gewisse Sachen, die bei uns als skrupellos und gewissenlos gelten würden, gehen hier durch, ja. Aber das ist zum Teil ja auch historisch bedingt. Wenn wir die Geschichte Chinas des 20. Jahrhunderts angucken, dann sehen wir, dass China über Jahrzehnte ums nackte Überleben kämpfen musste. Da wird man dann ein bisschen rücksichtsloser.
Der Regisseurin Antje Schupp und ihrem Team gelingt es, die interkulturellen Begegnungen, von denen die Schauspieler erzählen, in einer unterhaltsamen Tour erlebbar zu machen. Die unterschiedlichen Perspektiven konterieren einander, um persönliche, wirtschaftliche und politische Aspekte eines Expats-Leben zwischen Abenteuerlust, Karrieredenken und aufgeregter Überforderung verbinden sich. Gut auch, dass am Schluss mit Chen noch ein chinesischer Bereichsleiter zu Wort kommt, der erzählt, dass seine Schweizer Kollegen Aussagen oft bis ins Unverständliche verklausulieren. Wohl, weil sie Angst haben, dass er mit direkten Aussagen nicht umgehen könne. Und Chen stellt gnadenlos fest, dass China den westlichen Input wohl gerade noch 5 Jahre brauchen wird. Dann sei man selber so weit, sagt's und geht zum nächsten Termin.
Giuliano Bignasca ist vor 10 Tagen unverhofft gestorben. Er war das politische Enfant terrible aus dem Tessin und er ist auch als Toter aufgestellt als Spitzenkandidat auf den Listen der Lega di Cinesi. Im Tessin tobt seither ein Meinungsstreit darüber, ob ein Toter auf den Listen bleiben darf oder nicht. Bericht einer Schlammschlacht aus dem Tessin von unserem Korrespondenten Alexander Grass.
In 4 Wochen wird in der Stadt Lugano gewählt. Lugano ist die gewichtigste Stadt im Tessin und zugleich ist sie eine Hochburg der FDP. Und die will die Lega dei Ticinesi stürmen. 2 der prominentesten Politiker des Kantons treten an bei diesen Wahlen. Die Lega dei Ticinesi schickt Marco Boradori in die Wahl. Boradori ist der beliebteste Politiker im Tessin. Für die Lega sitzt er seit 18 Jahren in der Kantonsregierung. Boradori soll in Lugano Stadtpräsident Giorgio Giudici von der FDP verdrängen. Stadtpräsident Giudici ist seit 29 Jahren im Amt. So war der Wahlkampf von Anfang an eine persönlich dramatische Zuspitzung, eine Richtungswahl und wegweisend über Lugano hinaus. Und hier soll also der verstorbene Giuliano Bignasca mitentscheidend sein. Dass Giuliano Bignasca auch nach seinem Tod gewählt werden kann, das war zuerst eine juristische Entscheidung, aber sie ist vielleicht wahlentscheidend. Denn der verstorbene Kandidat kann auch posthum viele Stimmen auf sich vereinen, quasi als letzten Gruß. Entsprechend heftig ist die Diskussion in den wichtigsten Tageszeitungen. 2 Leitartikel zeigen, wie weit die Meinungen auseinandergehen. Der freisinnige Corriere argumentiert juristisch. Sobald die Wahllisten amtlich und definitiv seien, könnten sie nicht mehr verändert werden. Das Gesetz sehe nichts vor für den Fall, dass ein Kandidat nach der Veröffentlichung der Wahllisten und vor dem Wahlgang sterbe. Sympathie hin, Sympathie für Bignasca her, daraus folge, dass der tote Bignasca wählbar bleibe. Doch Bignasca ist nicht irgendein Kandidat, er ist der Spitzenkandidat. Das ruft die linksliberale Regione auf den Plan. Dem Stier müsse der Kopf abgeschlagen werden. Die Wahlen sollten verschoben werden, wird hier gefordert. Das Gesetz schweige, doch die Alltagslogik sei eine andere. Tote könne man nicht wählen. Die Schlaumeiereien müssten ein Ende haben. Kritiker der Lega prognostizieren ihr das FPÖ-Szenario nach dem Tod von Jörg Haider, Richtungsstreit und politischer Abstieg. Davon will die Lega dei Ticinesi nichts wissen. Sie will ihre Erfolgsstory an den Wahlurnen weiterschreiben, auch mit einem toten Kandidaten. Und wie das geschieht, das sorgt für Empörung. Der ehemalige Staatsanwalt und heutige Lega-Kritiker Paolo Bernasconi wird im Internet und via Facebook mit Fäkalsprache und Obszönitäten eingedeckt. Ihm wird der Sturz in einen Kanalschacht gewünscht. Es bringe Glück, Bernasconi zu zertrampeln. Um Bernasconi zu stoppen, steht da, brauche es nur einen Kampfhund. Zwei Gerichte haben diese Angriffe nun mit superprovisorischen Verfügungen gestoppt. Ein Newsportal hat entsprechende Kommentare von sich aus gelöscht. Die Verfasser und Eigentümer der entsprechenden Facebook-Seiten sind aber nicht irgendwer. Es sind zwei Kantonsparlamentarier der Lega dei Ticinesi. Bignascas Tod zeigt also nicht nur, wie populär der Gründer der Lega gewesen ist, er zeigt eben auch, wie stark die Lega und ihr Umfeld zur Verrohung in der Politik beigetragen haben.
Uhr. Sie hören SRF 2 Kultur mit Jennifer Kakshuri am Mikrofon und Elinor Landmann. Sie hat die Kulturnachrichten.
Doch echt. Ein Rembrandt-Porträt ist als Selbstporträt identifiziert worden. Das verkündet heute stolz der britische National Trust, dem das Bild gehört. Zu sehen ist darauf der weltberühmte Maler in einem dunklen Umhang mit einem türkisch anmutenden Turban und einer ziemlich extravaganten Feder. Ein Rembrandt-Experte hat das Bild nun als Selbstporträt authentifiziert, obwohl es noch in den 60er Jahren von der Forschung als Arbeit eines Rembrandt-Schülers angesehen wurde. Mit der Neueinschätzung als Selbstporträt steigert sich der Wert des Bildes auf 20 Millionen Pfund. Das sind über 28 Millionen Franken. Die größten Kinoketten Nordeuropas planen die Fusion. Der Zusammenschluss der finnischen Firma Finnkino und des schwedischen Unternehmens SF Bio muss von den Wettbewerbsbehörden noch bewilligt werden. Beide sind Marktführer in ihren Heimatmärkten. Wird die Fusion bewilligt, würde das Gemeinschaftsunternehmen fast 70 Kinos in Finnland, Schweden, Norwegen, Estland, Lettland und Litauen betreiben. Eine nicht nur positiv beeindruckende Marktmacht. Ente in der Londoner Times. Das angesehene britische Blatt, das zum Murdoch-Konzern gehört, ist einer Satiremeldung aufgesessen und musste sich in seiner heutigen Ausgabe entschuldigen. Die Redaktion hatte die Meldung einer französischen Satirezeitschrift ernst genommen und gemeldet, Katar plane eine Superliga der allerbesten internationalen Fußballvereine, Preisgeld 2 Milliarden Dollar. Der für Fußball zuständige Redakteur schrieb in seiner Entschuldigung, die Geschichte habe schlüssig geklungen und auch die für Einschätzungen angefragten Fußballkenner hätten sie für plausibel gehalten.